Sei Podcast Deutschland.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer heutigen Sendung. Im Februar 2014 traf ich Titta und Erwin Dora Casanova. Nein, nicht Erwin ist der Casanova, ganz im Gegenteil, sondern seine Ehefrau Titta, die heißt Casanova. Lassen Sie sich von diesen beiden Menschen einfach berühren. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Lieber Erwin, Frauen werden ja manchmal nicht so furchtbar gern nach ihrem Alter gefragt. Bei dir darf ich das jetzt aber machen?
Ich werde in einem Monat 86 Jahre alt.
Das glaube ich nicht. So wie du aussiehst, sag nochmal.
Der Jahrgang ist 1928.
Ja, kommt hin. Und wie hast du das geschafft, so jugendlich auszusehen?
Ich denke, es ist sicher die göttliche Führung. Ich wurde gefühlmäßig von Kind auf von Gott geführt.
Aber sicher gehört auch eine glückliche Ehe dazu, oder Dieter?
Doch, ich glaube schon, dass wir das haben, seit 58 Jahren.
Nee, oh, Wahnsinn. Gell? Darüber werden wir sicherlich nachher noch ein bisschen was hören. Erwin, jetzt erzähl doch zuerst bitte mal was über deine göttliche Führung.
Also, ich kriegte mit 9 Jahren das erste Abendmahl. Und als ich diese Hostie, die man in der christlichen Kirche hat, also in katholischer Kirche, hatte ich das Gefühl, Jesus im Herzen zu haben. Und diese Erinnerung kommt mir jedes Mal, wenn ich Prasad vom Baba habe. Das widerhallt diese Erinnerung immer wieder zurück. Es ist eine wunderschöne Erinnerung, die ich nie vergessen kann.
Und in welchem Alter dann hast du von Sai Baba erfahren?
Das war mit 60 Jahren. Zu meinem Geburtstag gab uns eine gut befreundete Person, die Madeleine heißt, ein Buch. Und das Buch, das war geschrieben von Sandweiss. Ich habe das mit Eifer gelesen, habe dann in einem Versteck das Bild gehabt und habe schon da mit Baba gebetet.
Damit deine Frau das nicht sieht?
Genau. Das war der Sekretär eines unserer Jungs. Wir haben 2 Söhne. Hinten im Buch war ein Bild von Baba. Und das Bild habe ich fotografiert. Und das habe ich dann in diesen Sekretär, in dieses Fach reingemacht.
Eigentlich kennen die Frauen die meisten Geheimnisse der Männer. Hast du gewusst, was er da versteckt?
Ich wollte es nicht wissen. Ich wollte überhaupt nicht von Guru wissen und habe mich gewehrt ein ganzes Jahr lang. Das Buch lag immer wieder irgendwo auf dem Tisch oder irgendwo war es wieder und immer musste ich es wieder wegschieben.
Aber irgendwann hat es dich nicht mehr losgelassen?
Genau, ich war mit Madeleine 6 Tage in Griechenland und habe das Buch mitgenommen. Und dann dachte ich, ach, gehst mal schauen, aber nur so auf Distanz.
Und?
Dann war ich 3 Wochen lang in der Mange von Baba. Nur noch geweint, geweint, geweint und geweint.
Du hast die Veränderung an deiner Frau dann schnell mitgekriegt, ne?
Nein, eigentlich nicht.
Ach, sie hat auch ein Geheimnis draus gemacht?
Ich denke, ja. Das soll ja so sein, Indre. Da war ja Madeleine, nach meinem Geburtstag, war sie im Herbst wieder in Buddha Party. Als sie zurückkam, war sie bei uns und sagt, Baba ist wirklich Gott.
Oh je, und jemand, der katholisch aufgewachsen ist, wie du oder wie ihr beide wahrscheinlich, was haben die da gedacht?
Ja, die Reaktion war natürlich von meiner Frau. Also hier in dieser Wohnung wird nicht gelästert.
Ja, so war es. Im Moment war ich so baff oder so erstaunt. Ich sagte, nein, so etwas sagt man nicht und hier in dieser Wohnung nicht.
Bei mir war es sicher 50% schon Überzeugung. Der Rest war, ich wunderte mich, wollte es sehen. Und als es dann so weit kam, Jahr darauf, an 89 fuhren wir dann mit Madeleine nach Indien.
Ihr beide?
Ja, klar.
Wie hat Madeleine denn das geschafft, dass du auch mitgeflogen bist?
Ja, es ist einfach langsam gewachsen, dieses Gefühl mal zu sehen, einfach nur zu schauen, zu wissen, was da passiert oder so. Ja.
Und dann der erste Eindruck, als du hierher kamst?
Habe ich gesagt, nein, du gefällst mir ja gar nicht, deine Erscheinung so, gell? Aber es ging da innen schon, nach einer halben Stunde ging es dann schon los. Ich hatte sehr große Schmerzen gehabt und ich habe nur noch den Kreuzweg gesehen, Jerusalem, wo Christus mit dem Kreuz auf dem Kreuzweg war. Und wir gingen dann essen im Hotel, wir waren in Bangalore und da habe ich gesagt, Madeleine, du kannst gleich buchen, ich gehe morgen heim, ich halte diese Schmerzen nicht aus. Und dann hat sie gelächelt und sagte, weißt du, wir warten es ab bis morgen. Und dann ging es halt dann los, dann kam ich in die Waschmaschine.
Erzähl mal von der Waschmaschine.
Ach, das sind so viele Begebenheiten. Das ich erinnere mich, ich war so einmal an einem Baum angelehnt und da kam eine Inderin zu mir und sagte, alter Rost muss weg. Und dann habe ich sie nur schon angeschaut und dachte, ja, ja, wenn du wüsstest, wie ich weine. Ja.
Und jetzt dein erster Eindruck von Baba?
Als ich ihn das erste Mal sah, dachte ich, ist das alles so klein, unscheinbar? Und nicht mal schön fand ich ihn. Aber ich hatte doch großen, großen Respekt. Also in mir arbeitete schon etwas anderes. Und bei meiner Frau Tita war das ja ein Erlebnis mit der Wand, die durchbohrt wurde. Ich denke, sie erzählt das am besten selbst.
Also Madeleine und ich saßen im Darshan und Baba kam, war ganz nahe bei uns. Ich saß hinter Madeleine und Baba schaute mich an mit dem Shiva-Blick. Ich wusste noch nicht, was das war. Es war wie ein Pfeil und ich dachte so, das ist mein Ende, ich sterbe. Ich wollte schreien, es war ein grauenhafter Schmerz. Und als ich dann zu mir kam, habe ich Madeleine gesagt, Madeleine, habe ich laut geschrien? Ich lebe ja noch. Sagte sie, du hast überhaupt nicht geschrien. Jetzt hat mir also Baba mein Herz, das ich selbst verhärtet habe, eine Mauer um mein Herz gemacht, weil mich jemand so sehr verletzte, dass ich sagte, das lasse ich nie mehr geschehen. Und Baba hat das geöffnet.
Ja, und bei mir war es so, dass ich gleich am ersten Tag schon den höchsten Wunsch an Baba richtete. Mhm. Es waren zwei Wörter in Sanskrit, die ich zu Hause auswendig gelernt habe, die mir Eindruck gemacht haben. Und das ist Viveka und Vairagya. Bitte, Swami, gib mir dieses. Heute weiß ich nach 25 Jahren, was das heißt.
Sag.
Unterscheidung, was lebt, stirbt. Das Loslassen von dem, das stirbt, der Körper, aber nicht die Seele, nicht Atma. Und ich denke, ich bin diesem Ziel sehr nahe gekommen.
Aber wenn ich dich so ansehe, du musst noch lange nicht deinen Körper loslassen.
Ja.
Baba hat mir wirklich Gelegenheit gegeben, 83 Jahre ohne Arzt zu leben. Nie krank. Dank natürlich auch meiner guten Frau, die immer gut gesorgt hat. Aber es war eine Gnade von Gott, so lange gesund zu sein. Bis dann, 2010, kamen wir hierher, ob schon mein ältester Bruder am Sterben lag. Aber unser Sohn hat uns gesagt, geht, ihr könnt in Buddha Party mehr für ihn tun als hier.
Bevor wir dann hierher kamen, hat unser Sohn uns noch gesagt, er sei sehr krank, er hätte Leukämie. Er wollte aber, dass wir hierher kommen. Und das haben wir auch getan. Und dann habe ich einen Brief geschrieben an Baba. Du siehst hier das Foto, ist etwas ganz Besonderes.
Auf dem Foto liest Baba einen Brief. Ist das deiner, Tita?
Ja, das war der einzige Brief, den er an diesem Tag genommen hatte. Und da habe ich in kurzen Worten gebeten, wenn es sein Wille ist, dass er unserem Sohn hilft und ihn auf einen anderen Beruf vorbereitet und dass er auch glücklich ist dabei.
Eine kleine Notiz war noch für meinen sterbenden Bruder, dass er in Frieden gehen könne und Frieden zurücklässt.
Und alles hat er jetzt getan.
Und nach der Festlichkeit von Dasara, ich versuchte 9 Tage einen Brief abzugeben mit dem Dankeschön, dass er unserem Sohn so viel weitergeholfen hat und seine ganze Lebensansicht geändert hat, und zwar um 180 Grad. Und einmal hatte ich Leinwand, da kam Baba nicht. Das andere Mal sitzte ich wieder in der hintersten Reihe, Baba kam und nahm fröhlich Briefe ab. Und so ging das ganze 9 Tage, dieses wunderschöne Spiel. Der hat wirklich gespielt. Ich war so überzeugt, ich muss den Brief abgeben, denn ich will oder wir wollen nur Danke sagen. Und Baba kam am 10. Tag mit dem Rollstuhl hereingefahren. Da zeigte er im Hauptsevadal heute keine Briefe. Und da denke ich, ja, jetzt bekommt wenigstens niemand einen Brief. Das ist so der kleine Ego, den einen befriedigt, gell? Aber kam auf meine Höhe, zeigte so mit dem Zeigfinger, ganz kleine Bewegung, Rollstuhl drehen. Und zwar zu mir. Kam nichts zu mir, schaute mir so voll in die Augen. Ich sah die Augen meiner Mutter, und zwar blaue, und gab dann Zeichen, den Brief abzugeben, und gab mir ein ganz kleines Lächeln, also ein Buddha-Lächeln, und wandte sich wieder ab, öffnete gleich den Brief, las ihn, ließ ihn lesend den Brief durch die ganze Menge führen, schaute weder nach links noch rechts und ging dann ins Mandir, um sich von den Brahmanen zu verabschieden. Nach gewisser Zeit kam er wieder raus, verlangte etwas. Was war es? Unser Brief. Dachte, es gibt's ja nicht. Da kam so viel Kraft, so viel Zuversicht und so viel Glaube, dass wir wussten, wir sind nie allein. Kann kommen, was will. Und wir fuhren dann mit einer solchen Ruhe und Frieden im Herzen nach Hause. Und 14 Tage später war ich im Spital mit den gleichen Symptomen, wie mein Bruder starb. Kam zur Operation und alles wunderte sich, wie schnell und gut alles ging. Schmerzlos, in kürzester Zeit. Und der Chefarzt, der Professor, der hatte mir gesagt, Sie sind nicht normal. Irgendwie stimmt mit Ihnen etwas nicht, das ich nicht verstehen kann. Sie haben sich mal mit gefalteten Händen von mir verabschiedet.
Hast du es ihm verraten?
Er wusste von einer Krankenschwester, von einer Inderin, dass wir nach Indien gehen. Und da wollte er was wissen. Und ich habe ihm mit kurzen Worten gesagt, es ist nicht so leicht zu verstehen. Er wollte zwar nicht weiters wissen, aber am Schluss, bevor ich entlassen wurde, hat er noch Professorin und Ärzte eingeladen, um dieses Wunder zu betrachten. Er sagt, das gibt's nicht, das habe ich noch nie gesehen. Das wäre einzigartig, die schnelle Heilung. Und beim letzten Visite hat er mich von allen Leuten gesagt, was ist das, wo sie hingehen? Was sagt man Leuten, die keine Ahnung haben? Das ist Gott, da wäre ich ein Lästerer. Und da kamen mir die Worte, das ist ein Ort, wo sich alle Religionen in Frieden verstehen und estimieren. Und heute durch diesen Ort und durch diese Lehre bin ich der bessere Christ als zuvor. Und niemand fragte weiter. Ich hatte da auch einen Traum von Baba, das war der einzige. Ich sah ihn im Haus, im ersten Obergeschoss, und da dachte ich, ich muss ihm helfen. Ging da zum Obergeschoss und durfte ihn in seinen Rollstuhl die Treppe runtertragen. Und wir fuhren durch die Gegend in eine neue Kapelle. Und die schaute er an, ob alles richtig gemacht wurde. Und da hat er noch gesagt, verkauf jetzt alles, gib alles ab. In 2 Jahren werden wir uns wiedersehen. 2 Jahre später kriegte ich wieder Probleme mit Hochfieber, musste ins Spital. Man stellte fest, wieder an demselben Ort ein Geschwür, aber bösartig. Dazu noch den Blinddarm, dazu noch die Leber. Und da hat man sofort operiert, mit Ausnahme der Leber nicht, denn das wäre zu viel gewesen. Und da hat man Datum festgelegt, auf 3 Monate die Leber zu operieren. Aber nach 5 Wochen kriegte ich 40 Grad Fieber, musste wieder Notfall im Spital. Der Professor sagte, das ist die Leber und wenn wir nicht sofort operieren, stirbt der Patient in kürzester Zeit. Und das ganze Gremium von Ärzten haben abgeraten zu operieren. Der Körper wäre zu schwach, um das zu überstehen. Was sagt der gute Professor? Ich kenne den Patienten, der ist nicht wie wir. Und wenn es einer übersteht, dann übersteht es der. Und hat mir das erzählt und hat gefragt, was meinen Sie? Sagte ich, mit der Hand hinhaltend zum Professor, komm, let's go, so schnell wie möglich. Und das wurde gemacht. Es kam eine ganz harte Zeit von 7 Tagen ohne Schlaf. Schmerzen hatte ich keine. Aber eine Müdigkeit zum Sterben. Ich hätte heulen können vor Schmerz, der Müdigkeit. Ich war aber so mit Baba. Ich habe wirklich, wenn ich 24 Stunden wach gewesen bin, 24 Stunden nur Baba. Und dieses Erlebnis habe ich Wochen später als das schönste Erlebnis und die schönste Zeit meines Lebens empfunden. Und zum Schluss, bei der Schlussvisite, sagt der Professor etwas, das nicht normal ist. Das darf kein Arzt sagen. Der sagte, Sie werden nie mehr Krebs bekommen. Und erst hier in Butterparty habe ich mir so überlegt, wer hat denn das gesagt, wenn kein Arzt das sagen darf? Ja, er ist es. Und dieses Erlebnis hat mich spirituell so nahe an Baba gebracht. Ich denke, es könnte nichts mehr passieren, das mich unsicher, ungläubig, ist nicht das Geringste an Zweifel.
I'm healing in the sunshine of your love, Sai Baba.
I'm healing in the sunshine of your love, Sai Baba.
I'm healing in the sunshine of your love, Sai Baba.
I'm healing in the sunshine of your love, Sai Baba.
Blessed are the times I've been in your holy presence.
Blessed are the times I've been in your holy presence.
Blessed are the times I've been in your holy presence.
Blessed are the times I've been in your holy presence.
You fill my heart, mend my mind, soothe my emotions.
You fill my heart, mend my mind, and soothe my emotions.
You fill my heart, mend my mind, and soothe my emotions.
You fill my heart, mend my mind, and soothe my emotions.
By your grace I spend my days in love and devotion. I spend my days in love and devotion.
By your grace, I spend my days in love and devotion.
I'm healing, I'm healing. I'm feeling your love.
I'm feeling your love.
I'm healing, I'm kneeling, I'm feeling.
Und ich erkannte auch die Liebe von den Freunden, natürlich von den Verwandten und von den eigenen Leuten, die Liebe ganz anders als zuvor. Plötzlich war die Liebe Reinheit. Heute liebe ich alles, alle Menschen. Alle Menschen haben das Gute in sich. Und wenn sie Unrecht tun, kann ich ihnen nur verzeihen. Denn die tun mir leid, weil sie sich großes Leid zufügen damit. Aber lieben kann ich trotzdem, wirklich auch der Feind, wie Christus sagt.
Ja, wer von uns ist schon so weit wie Jesus? Gab es denn bei dir ein Schlüsselerlebnis für das Lieben? Oder ist das einfach, sag ich mal, es ist ja nicht einfach, ist das einfach so gewachsen?
Der Wert der Liebe lernte ich bei der höchsten Not in der Krankheit. Die Gebete von Verwandten, Frau, von den Kindern, Freunden vom Zentrum, von einem Kinderheim, die morgens und abends immer wieder Gebete zum Himmel schicken für meine Gesundheit. Da erkannte ich wirklich das Tragende im Gebet. Und heute kam mir auch so in Buddha Partitas zum Bewusstsein, wie wichtig das Samastaloka ist. Das berührt jeden Kranken, der sein Herz offen hat zu Gott. Und wenn ich diese Samastaloka im Ashram erlebe, erlebe ich es immer wieder als Hilfe, als tragende Hilfe. Also es ist enorm wichtig.
Diese Gebete sind wirklich körperlich bei dir angekommen?
Enorm. Das kam mir vor, als würden sie mich helfen tragen. Denn ich hatte ja solche Schwäche. Das erste Mal, als ich nach der Operation meine Zähne selber reinigen durfte, hielt ich die Zahnbürste mit beiden Händen und dachte an Krishnas Flöte. Mit dieser Kraft brachte ich es zustande, meine Zähne zu putzen. Und heute jedes Mal, wenn ich die Zähne putze, kommt mir dieses Bild wieder von Krishna. Der half mir, die Zähne putzen wie die Flöte. Das sind also solche wunderschöne Erlebnisse. Und das Gebet war mir schon früh, als meine Mutter starb, zum Bewusstsein gekommen. Meine Mutter war sehr früh Witfrau geworden und wir hatten immer etwas Bedauern, dass sie alleine ist. Da habe ich mich mal geäußert, der Mama sagte, ist es nicht langweilig für dich, also allein, sagte sie, nie, ich bete für euch. Nach ihrem Tod merkte ich plötzlich, es fehlt mir etwas. Es war nicht der Leib der Mutter, sondern ihr Gebet. Und zurück zu meiner Krankheit. In der schwersten Zeit rezitierte ich Shiva-Mantra. Denn das Shiva ist für uns ein Erlebnis, das wir in unserer Wohnung hatten. Beim Besuch zweier Leute durften wir das Shiva-Licht erleben. Das war wie ein Blitz, der von links nach rechts durch den ganzen Raum ging und eine Helligkeit erbrachte, dass wir erschraken und einander anschauten, sagte, was ist denn da los? Es ist, als ob irgendwo Hochspannungsleitung Kurzschluss hätte. Und wenn ich denke, mein erstes Lied, das ich in Bhajan gelernt habe, ist ein Shiva-Lied. Und heute bin ich hier in Buddha Party, habe mich so gut erholt. der behandelnde Arzt, der wollte mich nicht gehen lassen. Sagt, Sie dürfen nicht gehen. In Indien gibt es keine Spitäler. Sie sprechen etwas, das Sie nicht wissen. Die haben vielleicht mehr gute Spitäler, als Sie denken. Und ich wollte ihm von etwas erzählen, aber ich merkte, er ist nicht bereit. Aber er wird, wenn ich zurückkomme, nur noch sagen, ich wundere mich über, was da geschieht. Und dann würde ich ihm sagen, wissen Sie, was meine Mutter immer gesagt hat? Über alles, das man sich wundert, ist ein Wunder. Und heute habe ich durch dieses Bewusstsein, kann ich lieben und doch Abstand halten.
Wirklich jeden?
Alle, doch. Es gibt keine Menschen, die ich nicht liebe.
Liebst du dich selber?
Ja, natürlich, ich bin ja Baba und Baba ist ich. Und das sehe ich ja in allem. Also es reicht mir nur ein zu lieben, dann liebe ich alle.
Aber ich denke, dazu braucht man auch eine gewisse Altersweisheit.
Ich weiß das, weiß es nicht. Ich fühle mich nicht so alt oder nicht so weise. Ich fühle mich überhaupt nicht alt. Ich bin immer noch das Kind mit der ersten Kommunion. Und das ist vielleicht das, was mich jung hält. Und das Schöne ist ja, man wollte mich zur Zeit als Priester, als Mönch anwerben. Und das Interessante ist, dass dasselbe meiner Frau auch geschah. Auch sie wollte man ins Kloster haben. Wir waren also da schon irgendwo auf dem Weg zusammen. Und heute sehe ich eigentlich, dass Baba schon von Geburt auf dabei war. Nur das Bewusstsein war nicht da. Das Bewusstsein kam mir langsam, dass es etwas anderes geben muss, weil in der Christenlehre hat unser Pfarrer mir eine ganz falsche Antwort auf die Frage gegeben. Ich fragte ihn, weshalb unser blinder Mann im Dorf so glücklicher ausschaut und wenn man ihn grüßt, ein Lächeln aufsetzt, dass es einem gut tut. Und da sagte er, ja, dem geht's gut, der wird sozial versorgt. Mein Drang nach Wissen hat die nächste Frage, sagte ich, ja, aber das ist doch nicht in Ordnung, wenn ein Kind blind geboren wird. Und er sagte, das ist Strafe Gottes. Da sagte ich, ja, was hat denn das Kind getan? Ja, nein, nicht das Kind, die Eltern, die waren Trinker, Alkoholiker. Da habe ich keine Frage mehr gestellt, sondern gesagt, das ist nicht die Wahrheit. Da würde ja der Falsche gestraft. Und später lernte ich über Anthroposophie, die Wiedergeburt, die Reinkarnation, hatte alle Mühe, Jahrzehnte, um das zu begreifen, denn das katholische Christentum, das ritzt sehr tiefe Tonspuren in die CD, wollen wir sagen. Und die rauszubekommen, brauchte Jahrzehnte. Mit Baba änderte es sich da schlagartig.
Ja. Das ist ja jetzt alles in den letzten Jahren gewesen. Ich wollte noch mal ein bisschen zurückgehen in die ersten Jahre.
Wir hatten ein Interview.
Warum lachst du?
Ja, ja, frag du mal. Frag du Erwin. Das ist sehr lustig.
Okay. Auf jeden Fall, so bescheiden wie meine Frau war, sie kam als Letzte ins Interviewraum und saß ganz hinten. Und ich war noch immer der stürmische Kerl, der wollte immer der Erste sein. Und so war ich auch der Vorderste, ganz nah bei Baba. Und da hat er auch erklärt, wie er sagt, ich bin Gott, du bist Gott. Und hat auch mir einen Tupf gegeben, auch du bist Gott. Und so ging das weiter. Und nach gewissen Gesprächen fragt er mich plötzlich, what do you want? Und ich habe meinen Wunsch gut vorbereitet. Wir hatten nächstes einen Hochzeitstag. Und ich wollte ihm sagen, bless our matrimony. Aber das Matrimony kam nicht, sondern ich sagte, bless my wife. Da dachte doch meine Frau, der ist nicht bei Sinn, ich bin doch schon gesegnet.
Wäre ich nicht hier oder bei Baba, weil ich hatte ungeheuren Respekt von ihm, also das muss ich sagen. Ich war sehr scheu und auch eben der Respekt war sehr groß. Und ich schüttelte nur den Kopf, dachte ich, Mensch, was sagt er bloß?
Ja, und da wandte er sich mir zu und sagt, wo ist deine Frau? Und was sage ich?
Which one?
Baba? Yes, yes, Baba, no. Und guckte meine Frau an.
Hatte er vor dir schon mal eine andere Frau?
Nein. Baba sagte, ich bin die erste Frau und du die zweite. Ich habe das sofort verstanden im Herzen. Vor mir saß eine Lehrerin, er hat ihr das Gleiche gesagt und sie hat gerufen, nein, das stimmt nicht, ich bin seine erste Frau. So sind seine Spiele.
Ja, und dann ruft er mich zu sich und sagt, komm. Und ich kniete vor ihm. Da machte er das oben, schaute nach oben mit kreisenden Händen und ich schaute ihm ins Gesicht. Und bei mir war das oben immer sehr, sehr wichtig. Ich trage es auch immer auf mir. Und da wandte er sich wieder mir zu, schaute meine Hand an, die rechte Hand, da habe ich den Ring mit dem Ohm. Da guckt er drauf, schlägt drauf und sagt, gut. Moment Stille. Und dann fing er an, die rechte Hand zu kreisen. Und da dachte der Lausbub, doch, jetzt will ich doch schauen, wo er ihn herholt. Aus dem Ärmel oder wo. Und da dachte ich, bist respektlos, schau weg. Und da senkte ich meinen Kopf und legte ihn zu seinen Füßen. Und da hat er mir wieder hochgeholt mit einer Berührung und gab mir den Ring mit 3 Diamanten.
Wunderschön.
Und wollte ihn mir rechts anziehen. Und da hat er wieder den Ring gesenkt und er sagte, oh, und nahm die linke Hand und hat mir den angezogen. Und meine Glückseligkeit war hoch. Und als wir den Interimraum verließen, stand er schon draußen an der Wand und verabschiedete sich wie ein Concierge, wie ein Hoteldirektor und hat sich verabschiedet von jedem Einzelnen. Da sagte ich, Gott, du lässt dich wirklich zu uns Menschen nieder. Du bist nicht nur Gott, du bist auch Mensch, wie wir auch. Und hat mir so viel Eindruck gemacht, wie er sich verabschiedet hat. Und dass er noch einmal einem in die Augen schaut. Das war also das Interview. Und ich denke, das reichte auch. Er hat zwar gesagt, tomorrow, aber was ist tomorrow? Heute denke ich, er meinte, mit unseren Söhnen, die will er hier sehen, die will er bei sich haben. Und wenn ich denke, dass von 6 Großkindern 4 arbeiten im Sozialwerk und unsere beiden Söhne dasselbe. Also sind wir schon bei Gott. Denn wer dient, der ist bei Gott. Bitte sag doch mal, was du erlebt hast vor dem Interview, denn das war ein Geschehnis, auch mit Babas göttlichem Spiel.
Ja, das war 2 Tage zuvor. Es war, ich weiß nicht, Vollmond oder Neumond, da bin ich immer sehr unruhig. Das ist vielleicht normal bei vielen Menschen. Und ich konnte einfach nicht schlafen. Meine Füße bewegten sich, meine Arme, ich drehte mich im Bett hin und her. Und dann hörte ich plötzlich in der Küche, wir hatten so im deutschen Haus, wohnten wir und da hatten wir eine Küche. Und ich hörte, wie der Kühlschrank aufgeht. Ich hörte, wie jemand eine Flasche nimmt und in den Raum kommt, sich an den Tisch setzt, einschenkt. Und dann habe ich so gesagt, kannst du auch nicht schlafen? Keine Antwort. Und da schaute ich, weil ich dachte, er sitzt wirklich am Tisch, oder? Aber er lag neben mir und dann sagt er, du hast mich jetzt geweckt, was hast du? Sag ich, stimmt doch gar nicht, du hast doch jetzt Wasser getrunken. Der sagt, das war ich nicht. dachte ich natürlich. Zuvor war also am Abend noch, habe ich die Tür geschlossen und ich habe den Riegel oben und unten geschlossen und mit dem Schlüssel und dachte, ach, wenn Baba kommen würde, der brauchte keine verschlossenen Türe. Das war noch so mein Gedanke, aber das war nur sogar kurz. Also nachts dann dieses Theater, Erwin schlief weiter und von dem Moment an konnte ich auch schlafen. Ich war plötzlich ganz, ganz ruhig und still und konnte schlafen. Am Morgen 4 Uhr ist der Wecker geläutet. Ich wollte aus dem Bett gehen und habe meine Beine angeschlagen. Vor meinem Bett war ein Stuhl, so wie man vor einem Krankenbett sitzt. Und da sage ich, also siehst du, du warst doch auf. Du bist sogar an mein Bett gekommen, da hast dich hier niedergesetzt. Sagte, war ich nicht. Dachte mir, also jetzt fange ich auch schon an zu. Auf alle Fälle wollte ich aufstehen und es ging nicht. Ich klappte sofort in die Knie. Ich konnte nicht aufstehen. Ich sagte, es geht nicht, ich kann nicht mehr stehen. Du musst mir helfen, ich muss unbedingt auf die Toilette. Und durch den ganzen Raum, auf den Knien, also es war also schrecklich. Ich hatte aber keine Angst. Später wieder zurück ins Bett, sagte, du bleibst hier im Bett liegend, ich gehe allein in Ashram. Ich hatte keine Angst, ich blieb liegen, habe weiter geschlafen. Das ging so den ganzen Tag. Am zweiten Tag, da konnte ich immer noch nicht aufstehen und ich hatte immer noch keine Angst. Und mittags sagte er, du bleibst heute noch liegen. Das wird schon vorbeigehen. Auf alle Fälle, ich habe ein Buch genommen, habe Krishna gelesen. Plötzlich kam eine Stimme, steh auf, zieh dich an und geh in Ashram. Ich, wie eine Schlafwandlerin, aufgestanden, mich gewaschen, angezogen und in Ashram. Da saß ich zwischen diesen vielen Frauen, dachte, Mensch, was tust du hier? Du bist ja krank, du kannst nicht laufen und jetzt sitze ich hier. Dann sah ich geradeaus, wie Baba bei unseren Schweizer waren. Und dachte ich, nein, aber der wird sie wohl nicht noch zum Interview holen. Na, so war's. Die sind dann später aufgestanden, sind an mir vorbeigegangen und haben gesagt, Dieter, komm, komm. Ich habe mein Schweizer Tuch genommen, habe das angezogen. Dachte ich, das habe ich sowieso nicht so gern getan. Ja. Auf alle Fälle, dann ging ich durch die Menschen, dachte ich, wie schaffst du das, durch diese engen Frauenreihen da hindurchzukommen? Es ging, ich war auf der Veranda und da musste ich unwahrscheinlich weinen. Auf alle Fälle, dann war das Interview.
ఆధునిక విద్య పెరిగెను అందులేక ఆత్మీయించే అవధి లేక సత్యధర్మం గులన్నీ సమతి ఆధునిక విద్య పెరిగెను క్షీణించే అవధి లేక సత్యధర్మం బులనియోయే ప్రేమ శాంతి అహింసలు ప్రేమ శాంతి అహింసలు వేదబడి
Dieter, obwohl du die Ursache, warum du nicht laufen kannst, nicht gewusst hast, hattest du keine Angst, hast einfach total auf Baba vertraut.
Genau, ja. So wie du sagst, also man ist ganz fest überzeugt, es kann mir nichts passieren. Das Vertrauen ist enorm stark. Woher es kommt, es ist einfach da.
Ja, und dieses Vertrauen, das hat unser Sohn, der Leukämie hatte, und das sind bald 5 Jahre seither, ist leider physisch so schwach, dass ein normales Arbeiten nicht möglich ist, sagt heute aber, ich bin glücklicher denn je. Ich möchte nicht ich hätte die Krankheit nicht bekommen. Heute weiß ich, was Leben heißt. Wenn ich in die Kirche gehe, um zu dienen, bin ich so glücklich, so frei. Hat 2 Jahre zuvor den Austritt der Kirche gegeben. Und heute sieht er, die Kirche tut mehr Gutes, als ich wusste. Und er will auch Gutes tun. Und hat bis heute, seit über einem Jahr, keine finanzielle Einkommen, keine Unterstützung. Die Krankenkasse, da ist er ausgeschieden. Die Arbeitslosenkasse sagt, dein Blut ist in Ordnung, du kannst arbeiten. Dabei möchte er, aber mehr als 10-20% geht nicht. Und ist heute mit einer solchen Ruhe und Gewissheit, es kommt alles gut.
War er schon mal hier in Puttaparty?
Nein, der jüngere Sohn war hier. Der ältere, der Leukämie hatte, möchte kommen. Aber bis jetzt hatten wir Angst, er wäre zu schwach. Aber ich bin sicher, nächstes Mal, wenn wir hierher kommen, kommen wir mit dem Sohn.
Du bist ja das beste Beispiel dafür.
Dazu sehe ich den Sinn, alt zu werden, um Beispiel zu sein. Baba sagt ja immer, das Beispiel ist die beste Lehre. Da denke ich immer wieder, wie er es gesagt hat, es gibt nur einen Lehrer, der wirklich gut ist. Das ist der Turnlehrer, der macht alles vor. Und so denke ich mir, der Sinn des Altwerdens ist, gutes Beispiel weiterzugeben. Und als ich in einer Sekunde mal Zweifel gehabt habe, dass ich nicht mehr kann, habe ich Baba darum gebeten, lass mich weiterleben. Ich möchte Dankbarkeit gegenüber meiner Familie zeigen. Für das ist das Leben noch da, um diese Dankbarkeit zu zeigen. Und Krishna stand uns immer eigentlich sehr nahe für den Zusammenhalt in der Ehe. Krishna, Radha, diese Reinheit in der Liebe.
Wenn ich euch beide so sprechen höre, was für ein Geschenk, dass ihr zwei euch gefunden habt.
Mhm. Schon bevor wir uns kannten.
Schon Vorahnungen, bevor wir uns das erste Mal sahen.
Hast du im Traum geträumt von einer schönen jungen Frau?
Nein, einfach. Ich war der erste Friseur in dem Geschäft und da hat der Meister gesagt, wir bekommen eine neue Friseuse. Und dachte ich, das ist sie.
Ach, ohne dass du... Ja, du hast nur gesehen. Ja. Wie alt warst du?
26. Und bei ihr war das so...
Erzählst du?
Ja, genau gleich. Ich habe mich vorgestellt bei dem neuen Chef. Und er erzählte, er hätte einen ersten Coiffeur und einen Friseur, wie er sagt. Und da hat mein Herz geklopft. Und dachte ich, das ist er sicher. Und als er dann kam... Ja, als ich ins Geschäft hineinkam, dachte ich, Mensch, das ist er ja.
Und wie lange hat es gedauert, bis er dir einen Heiratsantrag gemacht hat?
Nie. Nein.
Ihr lebt doch hier nicht in wilder Ehe.
Ich sag dir's jetzt. Als er 80 wurde, haben wir mit unseren Kindern und ihren Frauen, Schwiegertöchtern, eine Reise nach Ägypten gemacht. Und da hat er mir auf dem Nil nach 50 Jahren ein Heiratsantrag gemacht vor unseren Kindern. Der erste.
Wir waren ja immer zusammen. Wie soll ich einen Antrag machen?
Und wie viele Jahre hat es gedauert, bis du aufgegeben hast zu warten, dass er dich fragt?
Eigentlich nie. Lustig, gell?
Wunderbar. Ja, ja. Ganz wunderbar. Ja.
Und mit der Schwiegermama war ich so gut. Ich glaube, wenn die jünger wäre, auch sie hätte ich geheiratet. Und ich habe letztens sie gefragt, wie war das eigentlich? Wir haben nie Probleme gehabt. Wir zogen zusammen, hatten jedes Mal ein Zimmer, aber gleiche Küche. Und mussten Einwilligung haben von den Eltern dazu mal noch. Und wir haben zusammen gespart. Das lief einfach wie... Fragt der eine Wasserlauf, den anderen Wasserlauf, den Berg runterkommt, wollen wir uns vereinigen? Die tun es einfach.
Du bist ein Poet, ha?
Und so war es bei uns. das lief einfach. Wir haben das Datum festgelegt und ich wollte den 11. Februar. Und sie hat den Bauernkatalog nachgeschaut und hat gesagt, du, das ist nichts. Der 18. ist der schönste Tag im Februar. Es war der schönste Tag, aber nicht wettermäßig. Das war der 11. Der 18. hatten wir im Tessin, wo es sonst eigentlich schon Frühling ist, Schnee bekommen.
Dann Regen.
Regen. Und zum Schluss Sonnenschein.
Und der schönste Sternenhimmel.
Ja, und so ist Leben. Auch da sehe ich immer wieder Barbara dabei. Früher hat man einfach gesagt, Gott. Aber Gott ist für mich nur das G-O-T-T. Wenn man nicht den näheren Gott kennengelernt hat, ist das Wort eigentlich hart. Da ist doch Sai Baba. Wo jedes Schaf auch war, Baba, was man in katholischen Kirchen oft sieht, die Schafe, die nach ihm rufen. Und wir kamen dann bei einem Vortrag von einem Priester, der sich annimmt für Drogen, Alkoholiker, sein Leben lang schon, ist in der Schweiz sehr bekannt. Und der hat eine Geschichte erzählt, dass er ein Drogenabhängiger hatte, der nicht an Gott glaubte. Und er lag am Sterben. Seine ganzen Freunde und Bekannten waren bei ihm. Und da hat der Sterbende gesagt, jetzt glaube ich an Gott. Denn diese Liebe, wo ich jetzt sehe, kann nur Gott sein.
Erwin, welche Lehre meinst du denn, könnte helfen, den Menschen beim Umdenken zu helfen?
Unterscheidungskraft wäre das Tor zur Liebe.
Unterscheidung, was zu unterscheiden?
Was wirklich Liebe ist oder Ego ist. Denn wir lieben ja eigentlich unser Ego und nicht uns selbst. Und da macht uns doch Baba so deutlich, dass wenn wir ihn lieben, lieben wir uns selbst. Mit dem Atma und Paraatman. Und wir glauben auch fest und zweifeln nicht eine Sekunde, dass Babas Werk vollbracht wird.
Von uns.
Von uns. Und für mich ist er schon wieder hier. In unseren Herzen ist er geboren. Er ist überall. Ich empfinde das zum Beispiel im Ashram, wenn Aufführungen sind, machen die das gegen das Grab. Wieso nicht zum Publikum, wo Baba in den Herzen ist? Denn es gibt viele, viele Devotis, die sind reinen Herzens da. Und denen sollte man die Vorführung bringen. Aber so sehe ich heute Sachen so klar wie nie zuvor. Aber das war das Loslassen können mit solcher Krankheit, wo dich die Ärzte aufgeben. Und einer glaubt an dich oder an den, der in dir ist und sagt, der schafft es. Und mit diesem Vertrauen schaffst du alles, aber du darfst keine Sekunde Zweifel haben. Sonst hat dich schon das Negative wieder in der Hand.
Ich danke euch für dieses wunderbare Gespräch.
Ja, ich möchte mich auch bedanken, in erster Linie bei Baba, der wirklich unser Freund ist, was er gesagt hat. Wenn ihr Gott als Freund habt, wird immer alles gut gehen. Er ist immer da. Danke, Swami.
Wir sind eine Einheit, zusammengewachsen in all den vielen Jahren. Ich bin der gleichen Meinung.
Damit, liebe Hörerinnen und Hörer, ist unsere Stunde leider schon wieder beendet. Ich wäre gern noch Stunden mit Titta und Erwin Dora Casanova zusammen gewesen. Das Gespräch, diese beiden Menschen zu sehen, hat mich so sehr berührt. So eine wunderbare, harmonische Ehe auf Swami ausgerichtet, gibt es sicherlich nicht besonders oft. Ihr Radioteam verabschiedet sich damit von Ihnen. Am Mikrofon sagt Tschüss Ihre Evelyn Seliger. Haben Sie noch einen guten Tag.
Don't